Wie wir heute die Digitalität erleben, das ist höchst unterschiedlich. Da sind zum Beispiel jetzt gerade die Schülerinnen und Schüler im Distanzunterricht. Digitaler Unterricht kann da schon mal nicht klappen, alleine weil nicht alle Computer haben, Internet oder einen Drucker. Und gleichzeitig sind da die vielen jungen Leute, die in sozialen Netzwerken und Messenger-Diensten regelrecht zu Hause sind. Also reale Begegnungen oder Begegnungen im Chat sind da fast gleichwertig. Und auch bei Älteren gibt es ja unterschiedlichen Umgang damit. Also diejenigen, die zum Beispiel Spaß haben am neuen Smartphone und diejenigen, die eher, sagen wir mal, einen kleinen Bogen drum machen. Und zugleich sind immer mehr unserer Lebensbereiche inzwischen digital organisiert. Also wenn wir irgendwo einen Termin organisieren wollen, machen wir das online. Einkäufe gehen online, Kommunikation. Und das sind nur die sehr offensichtlichen Punkte. Online und Offline-Welt sind offenbar in Bewegung. Und wir sind mittendrin. Und Benjamin Jörrissen ist Professor für Pädagogik an der Universität Erlangen-Nürnberg und er erforscht die digitale Transformation. Herzlich willkommen in der WDR5-Redezeit.
Hallo Frau Chanel, vielen Dank für die Einladung.
Wir sind ja gerade in dieser Corona-Pandemie und da gibt es viel Engagement, die Digitalisierung voranzubringen, also zum Beispiel Homeoffice, Distanzlernen, notgedrungen. Würden Sie sagen, die Pandemie ist hier an dieser Stelle ein guter oder ein schlechter Lehrmeister in Sachen Digitalisierung?
Ja, wie so oft ist von beidem was dabei an der Stelle. Natürlich zwingt uns die Pandemie, jetzt Schritte zu ergreifen im Bildungssystem beispielsweise und mit Wucht durchzusetzen, wie wir das vorher so nicht unbedingt mussten. Und insofern wird viel bewegt. Auf der anderen Seite ist es so, dass das Digitale jetzt als Lückenbüßer sozusagen für die Präsenz im Raum und die körperliche Präsenz einspringen muss. Und das ist nicht unbedingt die Stärke von Digitalität, ne? Also sie kann Kommunikation sehr gut organisieren, aber sie kann viel mehr als dieses. Und wenn sie das körperliche Leben ersetzen muss, dann erfahren wir sicherlich nicht die besten Seiten von Digitalisierung.
Also Digitalisierung nicht als Ersatz der realen Begegnung, sondern als Unterstützung. Ich würde gerne auf Ihren speziellen Schwerpunkt der Forschung noch mal eingehen. Also Sie sind am Lehrstuhl für Pädagogik mit dem Schwerpunkt Kultur und ästhetische Bildung. Es geht Ihnen vor allen Dingen um die kulturelle Bildung, also Bereiche, von denen wir eigentlich gewohnt sind, dass sie analog sind. Also ein Besuch im Konzert, im Museum, im Theater, im Archiv, in einer Bibliothek, in der Natur. Also Orte, an denen wir etwas als Person erleben. Vieles davon passiert jetzt digital. Und Sie sagen aber, eigentlich kann das Digitale genau solche Erlebnisse auch verändern, verbessern.
Ja, das macht es auch. Wenn man auf solche kulturellen Tätigkeiten schaut, in der kulturellen Bildung geht es natürlich viel auch um Körperlichkeiten, Bewegung und dieses Gemeinsame. Und das lässt sich sicherlich nicht ersetzen, nicht wahr? Aber wir sehen auch, dass diese kulturellen Dinge, Gegenstände, mit denen wir umgehen, ja sowieso immer schon auch mediale Seiten an sich haben. Und die ersten Höhlenzeichnungen vor 30.000 Jahren, das ist der Beginn natürlich der Malerei und so weiter. Also die Mediengeschichte begleitet die menschliche Kultur und die Veränderung von Medialitäten und medialen Konstellationen verändert natürlich dann die Möglichkeiten des Ausdrucks und das ist das, womit wir es zu tun haben. Also es ist insofern auch immer ein Wechsel, aber auch eine Erweiterung von Möglichkeiten. Und die trifft natürlich in die Künste in hohem Maße, also insbesondere natürlich in den, sag mal, Avantgarde-Bereichen oder in den Gegenwartskünsten. Sie betrifft aber auch die Alltagskulturen von Menschen, also die Art, wie man kreativ ist heutzutage in hohem Maße. Deswegen ist es ohnehin, wie Sie auch schon gesagt haben, es ist ohnehin schon angekommen in unserem Leben.
Was bedeutet das? Also wie würden Sie dann diese Gesellschaft oder diese Welt, in der wir leben, beschreiben? Also eben nicht in Online- und Offline-Welt, also auch wenn wir hier gerade drüber sprechen, wir machen diese Unterscheidung ja.
Ja, das ist richtig. Es ist auch nicht in jeder Hinsicht falsch, das zu machen. Aber ich denke, dass man nicht unbedingt immer auf die ganz wichtigen Dinge damit guckt. Also wir können sagen, wir leben in einer digitalen Kultur und das machen auch einige. Das finde ich auch ein bisschen stark zu sagen, denn die Kultur ist ja nicht nur digital. Ich persönlich spreche von einer postdigitalen Kultur. Das klingt ein bisschen kompliziert. Mit dem Post meine ich nicht, dass das irgendwie jetzt wieder zu Ende geht, also dass wir da hinterher sozusagen, dass das auch wieder aufhört, sondern mit dem Post meine ich, dass das Digitale so normal geworden ist in unserem Leben, dass es nur noch begrenzt Sinn macht, es abzugrenzen. Und das ist eigentlich, wenn man sich das anschaut, überhaupt dieses Verhältnis von Digitalität und Kultur, dann finde ich es sehr interessant zu sehen, dass eigentlich das Digitale auch schon begann, bevor die digitale Technik anfing.
Das müssen Sie erklären.
Also ich spreche von einer Prä- oder von einer Proto-digitalen Kultur, wenn man so möchte. Ja. Es fällt auf, dass wir in Europa nach dem Mittelalter beispielsweise verschiedene kulturelle große Prozesse durchlaufen haben, wie beispielsweise, das klingt jetzt ganz komisch, aber wie beispielsweise die Quantifizierung der Zahl. Die Zahlen,
ja.
Das
ja.
Also die Zahlen, das wissen wir heute noch, die Zahl 7 und die Zahl 13, wenn ich die nenne, dann haben alle direkt eine Assoziation, ne? Also nämlich die Glückszahl und die Unglückszahl. Und da merken Sie, aha, diese Zahlen sind nicht wie andere Zahlen. Und das mittelalterliche Denken und das antike Denken der Zahlen, das hatte mit solchen Bedeutungen zu tun. Man kennt das aus der Kabbala, es ging um Verhältnisse. Und das ist seitdem zum Beispiel ein Prozess, dass die Zahl sich löst davon. Noch Leibniz, der ja die Binärrechnung erfunden hatte, die Grundlage des Digitalen ist, der musste seinem Landesherrn einen Brief schreiben, in dem er begründet, warum es okay ist, mit der Null zu rechnen. Denn die Null galt im Mittelalter und danach als eine Zahl des Teufels, denn sie steht ja für das Nichts und Gott hat alles geschaffen. Also musste er erstmal erklären, warum es okay ist mit der Null, dass die Null gleichberechtigt neben der Eins steht, bei dieser Rechnung beispielsweise. Und da sehen Sie, das ist eine Loslösung beispielsweise von Zahlen, und wir haben dann die Entstehung von Datenstrukturen in der Biologie bei Carl von Linné. Wir haben die Entstehung von Längenmaßen und Zeitmaßen, die Entstehung der Statistik im 18. und 19. Jahrhundert und der politischen Arithmetik und so weiter. Und das sind also schon lange Prozesse, die vorangegangen sind und die dann durch das Digitale natürlich gewissermaßen unter Strom gesetzt werden. Und dann gibt es wieder auch wesentliche Veränderungen dadurch. Aber wenn man sich wundert, und ich wundere mich immer gerne und ich wundere mich so oft, wie diese Digitalisierungswelle, die wir seit so 10, 15 Jahren haben, wie das einfach so funktioniert in einer Kultur, dann ist irgendwie klar, dass, wenn das was ganz Neues wäre, könnten wir damit gar nichts anfangen. Es setzt an vorhandenen Formen, mhm, und die verändert es dann wieder.
Wo beobachten Sie das als Wissenschaftler? Also wo staunen Sie, wie Sie das jetzt gerade geschildert haben?
Ja, ich staune zum Beispiel, wenn ich mir Selbstverhältnisse anschaue. Wenn wir mal gucken, wie, und das ist für mein Fach, für die Pädagogik eine ganz wichtige Frage, was ist das Selbstverhältnis von Menschen? Denn wir wollen ja zum Beispiel Persönlichkeitsbildung betreiben. Also fragen wir immer danach, wie eigentlich Menschen überhaupt so ein Verhältnis zu sich haben. Und wir sehen, dass sich das historisch sehr stark verändert, dieses Selbstverhältnis. Und hier haben wir zum Beispiel so eine Linie von den Selbstbildnissen bei Dürer beispielsweise in der Renaissance, halt zum Selfie heute. Und wir können uns dann wundern und fragen, okay, was ist denn da eigentlich passiert auf dieser Strecke, ne? Wo alle Menschen ständig nur noch Fotos machen, wo sie im Vordergrund stehen, wenn sie auf der Reise sind und gar nicht mehr so die Dinge, also Reise ist gerade ein schönes Thema für Covid. Ne? Ich wundere mich über die Art, wie das Gedächtnis, wie der Gedächtnisgebrauch sich verändert. Von dem Inneren, wir sagen ja Erinnerung, also wir gehen nach innen klassischerweise, und heutzutage ist es eher typisch, wenn Schüler ein Problem haben, Aufgaben nicht mitgekriegt haben, dann erinnern sie sich nicht unbedingt, sondern sie rufen dann die WhatsApp-Klassengruppe auf und fragen dann da und lassen das Netzwerk das Problem lösen. Mhm. Ich wundere mich über die Art und Weise, wie Beziehungen heute entstehen in Netzwerken. Also ich wundere mich nicht in kritischer Art und Weise, sondern mir fällt es auf, wenn wir zum Beispiel Beziehungen haben, die wie bei Tinder, bei solchen Apps, so ein algorithmisch optimiertes Matching sind. Und die Idee ist, es gibt so eine optimale, quantifizierbare Zusammensetzung in der Liebe. Darüber kann ich mich auch wundern. Und vieles anderes in dieser Art.
Ich höre jetzt, wie reihenweise die Herzen brechen und Menschen am Radio sitzen und sagen, das ist doch ein Verlust. Wie kann dieser, wie schrecklich dieser Übergang von Dürer zu Duckface sozusagen. Also was verlieren wir nicht alles auf dieser Strecke?
Naja, kultureller Wandel hat immer mit kulturellen Verlusten zu tun. Also wenn wir in die Geschichte schauen, in die Kulturgeschichten, dann sehen wir natürlich immer, dass Dinge sich verändert haben. Und insofern ist, wenn man solche Veränderungen erlebt, und wir leben in einer Phase, in der die Erfindung des Buchdrucks, also die der mindestens gleich steht. Also ich glaube, wenn man so von der Zukunft, von einer imaginierten Zukunft auf sich selber schaut, sind wir in einer unglaublichen Umbruchphase. Und das letzte Jahrzehnt hat es ja auch sehr, sehr deutlich gezeigt. Und KI steht vor der Tür, künstliche Intelligenz. Da wird noch einiges mehr kommen in den nächsten 10 Jahren. Wenn man mitten in dieser Phase ist, dann erfährt man das natürlich auch schmerzlich. Und es ist tatsächlich so, dass, denke ich, Digitalisierung, es ist ja ein Prozess, der, auch wenn er ein kultureller Prozess ist, der aber ja von ökonomischen Playern stark betrieben wird. Und nicht alles an Digitalisierung ist, finde ich, neutral, sondern wir sollten uns dazu verhalten müssen. Also wir sehen, wie neue Aspekte eingeführt werden, wie die Datensammlung, wie also diese Art von Individualisierung, wie Algorithmen beurteilen, was wir sehen, wenn wir eine App aufrufen oder ob wir eine Versicherung bekommen. Das ist auch algorithmisch gesteuert. Oder in den USA, wie lange man Gefängnis für eine Straftat bekommt. Überall dort sind Softwares und Algorithmen tätig und so. Und an der Stelle natürlich muss man auch kritisch fragen und nicht alles, was sich verändert, hinnehmen. Also für mich ist die Kernfrage, wer gestaltet eigentlich diese Digitalisierung und wie können wir diesen Digitalisierungsprozess selbst kultivieren und ein Stück weit Souveränität als Gemeinschaft auch da hineinbringen?
Sehr gut. Dann haben Sie sich selber gerade eine Frage gestellt. Wie können wir das machen?
Naja, es ist so, dass wir in der Pädagogik beispielsweise immer stark auf Reflexivität setzen. Also Bildungsbegriffe oder unsere modernen Bildungstheorien, die haben ganz viel damit zu tun, nicht, dass man sich wie so einen großen Rucksack sozusagen von Gebildetheit, dass man alle Wagner-Opern auswendig mitsingen kann und so weiter. Das ist nicht der moderne Bildungsbegriff, sondern dass man sich auf sich beziehen kann und sich selber befragen kann und dass man sich positionieren kann zu seiner Welt und ein eigenes Orientierungswissen zu dieser Welt aufbauen kann. Und für so eine Reflexivität, da braucht man einen Abstand. Und diesen Abstand kann man pädagogisch vielleicht nicht herstellen, aber man kann befördern, dass er entsteht. Zum Beispiel nehmen wir mal die Schönheitsvorstellungen, die wir in diesen Apps wie Instagram beispielsweise sehen, wenn wir das Stichwort Selfie eingeben und gucken, was nach oben kommt, also das, was uns gezeigt wird von den Algorithmen, dann sind das immer total normschöne, irgendwie leistungsfähige, sportliche und so weiter Menschen. Sowas prägt Wahrnehmungsweisen. Und in der kulturellen Bildung beispielsweise können wir dazu beitragen, dass die Menschen verstehen, auf welche Weise sie eigentlich wahrnehmen. So, das heißt, wir können ihnen einen Zugang zu den Weisen, zur Art und Weise, wie man eigentlich etwas sieht. Warum sehe ich eigentlich mich selber so? Warum finde ich eigentlich diesen Körper schön? Was finde ich eigentlich ist männlich oder weiblich oder dazwischen und so weiter? Und warum finde ich das so? Also solche Fragen beispielsweise, die können wir pädagogisch zugänglich machen.
Also das heißt, es geht darum, dass wir neben den Kulturtechniken wie Lesen, Schreiben, Rechnen jetzt das habe ich mich gefragt, also brauche ich eine neue Fähigkeit oder muss ich die Fähigkeiten, die ich habe, verändern, anpassen?
Ja, das ist eine spannende Frage. Ich glaube schon, dass wir auch neue Fähigkeiten brauchen. Also ich glaube, wir haben es jetzt hier natürlich mit einem enorm technologischen Phänomen zu tun. Und wenn ich auch wirklich als Pädagoge nur davor warnen kann oder als Erziehungswissenschaftler, das Digitale jetzt in der Bildung auf Programmierunterricht oder sowas zu reduzieren oder zu denken, dass man Digitalisierung in Schulen schafft, wenn man erstmal nur lauter Geräte reinstellt. So funktioniert es natürlich nicht. So glaube ich schon, dass wir mit diesen sehr, sehr neuen Formen, die das Digitale mit sich bringt, erstmal umgehen lernen müssen. Wir müssen verstehen, was ist eigentlich ein Algorithmus? Das ist so ein abstrakter Begriff. Und vielleicht wissen viele Hörerinnen und Hörer jetzt spontan gar nicht so ganz genau, was das eigentlich ist. Es ist nur eine Anweisung, ein Algorithmus, etwas zu tun. Aber diese Anweisung wird von Maschinen automatisch durchgeführt, egal ob man mit irgendeinem Zwischenschritt einverstanden ist oder nicht. Das heißt Algorithmus, ne? Und sowas zum Beispiel zu verstehen, das ist, glaube ich, unglaublich wichtig, wenn man in der kommenden Gesellschaft und in der kommenden Welt überhaupt noch eine Orientierung erreichen können möchte.
Benjamin Jörissen ist mein Gast in der WDR 5 Redezeit, Professor für Pädagogik an der Universität Erlangen-Nürnberg. Wenn Sie sagen, man muss diese Dinge verstehen, wie zum Beispiel ein Algorithmus funktioniert, ist das mehr als Medienerziehung? Oder Medienpädagogik?
Ich glaube schon. Also es ist immer so die Frage, wo die Grenzen von der Medienpädagogik sind. Medienerziehung sicherlich, das ist ein relativ enges Feld in der Pädagogik. Wenn wir uns, ich denke, das ist vielmehr auch eine Aufgabe, die zum Beispiel auf einer gesellschaftlichen Ebene viel breiter funktioniert. Zum einen ist aber auch die Frage, wer könnte jetzt was vermitteln über Algorithmen in der Breite? So spricht man in der gegenwärtigen Forschung zum Beispiel gar nicht, also in meinem Fach, nicht so sehr vom Einzelalgorithmus, sondern von Algorithmuskulturen. Also die Algorithmen selber haben bestimmte Charakteristika, die wiederum auch kulturelle Bezüge aufweisen. Sie kennen zum Beispiel möglicherweise diese Geschichten aus den letzten Jahren, wo künstliche Intelligenzen, also neuronale Netzwerke, etwas gelernt haben und dann ins Feld gelassen werden und innerhalb weniger Tage zu rassistischen Netzwerken werden. So, also das heißt, die greifen sozusagen bestimmte rassistische Erklärungsmuster aus den Netzen auf und lernen die dann einfach. Und sie sehen, das ist nicht außerhalb von Kultur, sondern im Gegenteil. Tatsächlich, die Kulturkämpfe und Streitigkeiten stehen da sogar im Zentrum.
Das ist aber auch so ein Beispiel. Ich hatte nämlich eben auch in der Vorbereitung zu dieser Redezeit auch an den Science-Fiction-Film 2001 Odyssee im Weltraum gedacht. Also wo sich auch die künstliche Intelligenz sehr intelligent agiert und irgendwann sehr eigenständig wird und damit zu einem Problem für die Menschen an Bord. Ist das ein Szenario oder wo ordnen Sie diese Thematik ein?
Ja, ich denke, dass diese starke künstliche Intelligenz, die uns immer so fasziniert, also diese Maschine, die irgendwie selbstbewusst ist und so, ich bin kein Philosoph und dann nicht Spezialist, aber ich finde, das ist gar nicht das Ding. Das Ding ist, dass KI-Technologien in Teilleistungsbereichen erheblich effizienter jetzt schon sein können als Menschen und dass sie das viel billiger machen. Und damit ist eigentlich schon alles klar. Was billiger und leistungsfähiger ist, das wird sich durchsetzen, weil wir ja in Marktgesellschaften leben, in wirtschaftlichen Gesellschaften, wo sich das eben durchsetzt. Und da wird es eben natürlich interessant. Ne? Also die Aufgabe der Bildung ist eben nicht nur dabei programmierend mitzumachen, sondern mit dem, was da kommt, umgehen zu können. Und zwar möglichst produktiv umgehen zu können.
Ist das aber nicht auch total schwierig? Weil, also so wie ich das wahrnehme, zum Beispiel auch die Flut an neuen Apps oder auch an neuen digitalen Möglichkeiten, das ist so, wie Sie das auch beschreiben, so ein bisschen, als würde man jetzt auf einer Welle im Meer reiten und soll gleichzeitig gucken, aus was Wasser zusammengesetzt ist.
Ja, das ist ein schönes Bild, aber so ist unser Leben ja auch generell immer, oder? Wir sind immer in einem Fluss.
Nicht ganz so schnell manchmal. Also man kann manchmal schon mal kurz absteigen und gucken. Und hier habe ich das Gefühl, es ist doch ein bisschen schwierig.
Also das ist schon richtig. Also wenn ich jetzt auf mein gegenwärtiges Forschungsfeld da schaue, wenn ich das einmal erwähnen kann, dann sieht man diese Komplexität auch dann da. Also wir sehen auch in der Forschung, haben wir alle Hände voll zu tun und wir haben auch zu spät angefangen, das überhaupt zu greifen. Jetzt gibt es eine wunderbare große Forschungsinitiative vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, vom BMBF, die heißt Digitalisierung, Forschung zur Digitalisierung in der kulturellen Bildung. Und da sind ziemlich viele Projekte drin, 24 Hochschulen beteiligt und so. Wenn man jetzt mal guckt, was diese Projekte so alles beforschen und machen, dann sieht man, dass das sehr, sehr unterschiedliche Aspekte sind. Also das ist gar nicht so konzentriert, weil man erstmal überhaupt sind alle wirklich damit beschäftigt, sich zu orientieren und zu gucken in ihren Bereichen, was ist jetzt überhaupt erstmal hier das Thema mit der Digitalisierung oder das erste Thema. Also das ist tatsächlich so, dass wir Komplexitätsschübe haben, an denen wir wirklich arbeiten müssen. Und die Forschung ist ein wichtiger Teil natürlich dafür, aber auch die Orientierung im Alltag.
Sie leiten das Projekt auch, Forschung zur Digitalisierung in der kulturellen Bildung. Und können Sie uns so ein bisschen einen kleinen Einblick geben, was da so beforscht wird, erforscht wird? Also welche Projekte bündeln sich da? Was haben Sie da so an einzelnen Projekten?
Ja, wir haben wunderbare Projekte. Ich leite nicht das Ganze, sondern es gibt ein sogenanntes Meta-Vorhaben und das hat die Aufgabe, das alles zu bündeln und zu gucken und zusammenzusammeln und querzuschauen und so weiter. Da sind Projekte, die sich zum Beispiel auf Musikpädagogik beziehen. Es sind Projekte, die sich auf virtuelle Museen beziehen und das ist zum Beispiel sehr interessant. Die sind alle sehr interessant. Ich kann nur nicht alle ausführen natürlich. Da wird die Frage gestellt, virtuelle Museumsräume, also 3D-Räume, geht das auch als Gemeinschaftserfahrung? Ja, wie muss das virtuelle Museum der Zukunft aussehen? Oder es gibt ein Projekt zum Tanz, Algorithmentanzen, wie digitale Tools das Tanzen verändern können. Oder zur Musik, welche Chancen beispielsweise oder welche Veränderungen mit digitalen Musikinstrumenten und Apps einhergehen. Zum Beispiel, was bringt das für Menschen mit körperlichen Behinderungen und Einschränkungen, die klassische Musikinstrumente nicht benutzen können? Kommt da was Neues dazu, was man verwenden kann? Oder sind solche digitalen Musikinstrumente, haben die auch einen Machtaspekt, weil sie mir vorschreiben, was ich tue? Ne? Wenn in so einem digitalen Synthesizer nur eine europäische, moderne Tonleiter als Stimmung drin ist, dann kann ich zum Beispiel keine arabische Musik damit spielen. Also dann schreibt mir das Gerät das vor. Sowas wird da unter anderem eben untersucht. Die moderne Kunst, die jetzt eine Post-Internet-Art ist, also die sich auch im Internet und mit dem Internet und so weiter verschränkt, was bedeutet das für den Kunstunterricht? Da werden also jede Menge solcher Fragen gestellt oder auch die Frage, Wie kann zum Beispiel die Sozialpädagogik als ein Feld, das auch viel kulturelle Bildung betreibt, reagieren auf die Digitalisierung? Und wie geht das eigentlich in den Einrichtungen, den pädagogischen? Denn da sitzen ja auch Menschen, die das alles gar nicht kennen.
Wenn Sie, Benjamin Jörissen, dieses Thema anderen Leuten erklären, die vielleicht nicht aus Ihrem Ressort kommen, so wie mir jetzt beispielsweise, was ernten Sie da eher? Ernten Sie da Begeisterung oder, das ist jetzt sehr polarisierend auch jetzt dargestellt, aber gibt es auch die Skepsis, der Sie da begegnen?
Ach, das ist eigentlich überwiegend Interesse und Begeisterung. Es ist ja so, dass zumindest die Message sozusagen, die ich kommuniziere, ist ja nicht, dass wir das unkritisch adaptieren sollen, dass wir es einfach irgendwie machen oder umsetzen oder dieser Innovationsdruck, jetzt müssen alle digital werden, sondern ich sage, es wird nicht weggehen und wir müssen unsere Sichtweisen darauf entwickeln, damit wir es nach unseren Werten und Maßgaben mitverändern können. Das ist ja das. Und wenn man so eine Quintessenz hört, dann reagiert man in der Regel dann darauf nicht mit Skepsis. Aber es gibt es ganz vereinzelt schon noch. Es gibt immer noch so die Vorstellung, die kulturelle Bildung beispielsweise soll ein Rückzugsort sein, wo nichts Digitales ist. Und ich glaube, ich habe ja anfangs vom Prädigitalen oder Protodigitalen gesprochen. Das gibt es gar nicht. Ne? Mhm. Also wir sind ja ohnehin schon immer, wir identifizieren uns mit Schulnoten, mit Abiturnoten, mit unseren medizinischen Daten und Werten schon bevor das alles computerisiert wurde. Also insofern ist das eher eine Chance, das mitzuverstehen.
Am Schluss noch eine kurze Einschätzung von Ihnen. Wenn die Digitalität oder Digitalisierung jetzt so eine Zeitleiste wäre und, weiß ich nicht, einen Meter lang wäre, wo befinden wir uns da ungefähr?
Oha, ich glaube so ziemlich im ersten Drittel. Hi. Also das fühlt sich gerade alles ganz wild und heftig an.
Erstes Drittel, okay. Ja. Nehme ich mit als Orientierung. Benjamin Jörissen, Professor für Pädagogik an der Universität Erlangen-Nürnberg und sein Forschungsschwerpunkt ist die Digitalisierung in der kulturellen Bildung. Dankeschön für diese Einblicke hier im WDR 5.
Ebenfalls herzlichen Dank und schönen Tag.
WDR 5.